Herzlich willkommen zum Hundegebell. Heute geht es um das Pubertier vom jungen Hund zum T-Rex, geprägt von Hormonschwankungen und körperlichen und psychischen Veränderungen. Wieder am Start ist die Andrea.
Hallo, hier ist die Andrea von der Hundeflüsterei.
Hallo, dann haben wir die Lynn.
Hi, hier ist die Lynn von der Hundeschule Lika.
Und dann haben wir die Anna-Maria, das bin ich von Hundeschule Hund hoch 2. Nach unserem ersten Podcast geht es heute um die Junghunde. Da geht es einmal darum, um die Rudelordnungsphase. Das heißt, da ist der Hund ja nicht mehr Welpe, vielleicht noch nicht in der Pubertät, aber er ist schon in einer Phase, wo er sich austestet. Finde ich immer die schönste Phase, kurz bevor sie gerade doll werden, wo die Hunde auch viel abrufen können. Wann gehen bei euch die Hunde von den Welpen in die Junghundegruppe rein? Andrea, machst du das an der Zahnung fest? Ist das am Alter? Ist das rassebedingt?
Ich mache das individuell bei jedem Hund abhängig. Es kann sein, dass einer, der noch gar nicht so im offiziellen Junghundealter ist, schon zu der Junghundegruppe wechselt und einer vielleicht noch ein bisschen länger bei den Welpen bleibt. Es ist immer von jedem einzelnen Hund abhängig.
Sehr schön, weil die Frage haben wir ja doch häufig, wie lange darf er denn bei den Welpen bleiben? Da gucken wir meistens immer erstmal drauf. Lynn, wie handhabt ihr das? Habt ihr da strikte Regeln oder ist das auch individuell?
Genau, also wir machen das individuell. Wir haben aber auch das Fortlaufen, das heißt, wir sammeln unsere Welpen und dann gucken wir natürlich, ne, der kleine Hund ist ein bisschen schneller durch wie der große Hund, die große Rasse, und dann merken wir eigentlich, ja, es geht langsam los, das passt natürlich vom Zeitraum her. Und dann geht die Gruppe geschlossen in den Junghundekurs über. Genau, also wir merken das schon am Verhalten, natürlich auch rassebedingt. Ne? Wenn ich da jetzt 10 Bernhardiner drin habe, was nicht vorkommt, so große Gruppen haben wir nicht, keine Sorge. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein paar Bernhardiner habe, die brauchen natürlich deutlich länger. Und dann zieht sich die Welpengruppe auch ein bisschen länger. Da achten wir auf die Entwicklung.
Ah ja, sehr schön. Dann handhabt ihr das ähnlich wie bei uns letztendlich auch, nur dass ich keine abgeschlossenen Gruppen habe, sondern ich habe durchlaufende Gruppen, wo dann immer mal einer dazukommt und dann der andere wieder in die Junghundegruppe reingeht, wo ich dann bei jedem Einzelnen nochmal gucke. In der Rudelordnungsphase, das wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, da geht es ja auch darum, wo stehe ich im Rudel. Das heißt, das ist eine Phase, wo wir auch als Halter und Hund ein bisschen zusammenwachsen können, gucken, wo bleibt der Hund, wo bin ich, geht der Hund immer vorne weg, zeigt er an, wann ich rechts gehen soll oder links, oder orientiert der Hund sich doch auch mal an mir und nicht umgekehrt. Also das heißt, das wäre eine Phase, die man mega gut nutzen kann, um auch noch mal die Position ein bisschen einzuordnen. Rangrudelordnungsphase, Andrea. Gibst du das seinen Leuten auch mit auf den Weg, dass sie da vielleicht mal die Weichen stellen?
Naja, die sollen die Weichen komplett stellen. Nicht, das in der Rangrudelordnungsphase. Ne? Das soll schon bei Welpen anfangen. Weil wenn es da ist, anfangen, sind sie auch ein bisschen spät dran.
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Lynn, wie handhabt ihr das? Auch da wird bei euch auch führen folgen. Ist das ein Thema bei den jungen Hunden von Anfang an?
Nee, gar nicht. Also wir lassen die komplett frei sich entwickeln. Die dürfen alles machen. Natürlich, ja, auf jeden Fall ist ein Thema bei uns.
Wir sind schon gerade die Gesichtszüge entglitten.
Ja, glaube ich. Ich habe auch versucht, meine Stimme so ernst wie möglich zu machen.
Ja, hast du geschafft.
Sehr gut. Also wir machen das so. Natürlich auch immer wieder individuell und Charakter. Wer lacht denn da so süß?
Das ist die Andrea.
Andrea, bitte. Also, wir machen das immer natürlich individuell angepasst. Ich weiß, das ist irgendwie heute mein Lieblingswort, aber das ist leider so. Der eine Hund, der ruft sich das einfach ein bisschen eher, der andere Hund, der ruft sich das ein bisschen später. Was wir definitiv machen ist, wir sammeln das immer, wenn wir gewechselt sind, wir sagen so, jetzt geht langsam die Rang-Rudel-Ordnungsphase los, erklären, was es bedeutet, erklären die Absicht dahinter, dass die Natur sich was Gutes dabei überlegt hat, dass es auch wichtig ist zum weiteren Bestehen des Rudels, machen dann immer Elternsprechabende, dass wir uns wirklich auch ohne die Hunde mal wirklich zusammensetzen und das alles in der Theorie komplett durchgehen. Dass das wirklich von jedem gut verstanden wird und auch umgesetzt werden kann. Mhm. Weil wir haben einfach festgestellt, wenn wir das in den Stunden einbauen, die Theorie, dann ist ja jeder trotzdem mit seinem Hund beschäftigt, dann kommt es nicht so. Also machen wir extra getaktete Elternsprechabende. Mhm.
Finde ich eine gute Sache. Wir haben sowas Ähnliches, das nennt sich bei uns Redezeit, wo wir uns dann online treffen und dann eben Fragen beantworten. wird von dem einen, also es sind häufig immer die gleichen oder sehr schön angenommen. Ein paar andere, die dann da noch nicht so hingefunden haben. Ist das bei euch auch mit den Sprechzeiten, mit den Elternsprechzeiten eine Sache, die ihr konsequent, wo jeder teilnehmen muss? Oder ist das eine freiwillige Basis?
Nee, bei uns ist alles freiwillig. Das heißt, das ganze Konstrukt ist also freiwillig. Wir haben auch keine Abo-System oder so, sondern also, wer kommt, bezahlt. Wenn ich komme, brauche ich nicht zahlen. Wir halten das relativ frei alles. Aber auch die Elternsprechabende sind bei uns in der Tat auch freiwillig. Also wir
Ja.
bieten das an, wir empfehlen es natürlich.
Ja.
Aber genau, wer kommt, kommt.
Gut, wir kommen zu den Hormonen. Ja, wenn der Hund von Welpe zum jungen Hund kommt, entwickelt sich ja einiges, nicht nur geistig, körperlich, sondern auch hormonell. Das heißt, wir haben Östrogenausschüttung, Testosteronausschüttung. Da wird die Muskelmasse aufgebaut, Sexualtrieb, Selbstbewusstsein. Und dann fängt natürlich auch die Gehirnentwicklung an. Auch das ist was, was ich immer mitgebe. Ist das auch ein Standbein bei euch im Kurs, dass ihr da auch nochmal den Leuten genau erklärt, passt mal auf, jetzt passiert dies und jenes, habt da ein bisschen Verständnis für, kommen da auch viele Fragen, was ist da eigentlich, was passiert da eigentlich, Andrea? Ist das auch bei euch ein Thema, Gehirnentwicklung des Hundes?
Die Hormone werden oft bei mir als Ausrede benutzt. Es wird sehr viel auf Hormone geschoben. Und da bin ich immer gar nicht damit zufrieden. Dann kläre ich das schon, dass man das nicht nur auf die Hormone schieben darf. Die Hormone sind auch wichtig, die braucht man auch. Aber tatsächlich fragen sie gar nicht so genau nach. Sie werden einfach oft einmal schon benutzt, nur als so. Das ist so die typische Erklärung, glaube ich, von jedem. Es liegt an den Hormonen.
Lynn, wie ist das bei euch? Ist das auch ein extra Punkt, den ihr auch in der Ausbildung mit ansprecht, die Gehirnentwicklung?
Definitiv. Also wir machen ja immer wieder Theorie mit rein und das ist einer mit der wichtigsten Themen auch, sprich Gehirnentwicklung und das, was da dann halt auch als Reaktion dazu kommt. Ja.
Ist bei uns auch ähnlich so. Da haben wir dann auch nochmal den extra Theoriekurs, gerade für die Leute, die dann eben auch schon Junghunde haben, die ein bisschen dahinter gucken wollen. Da ist das auch, den hat die Andrea auch, ne? Der heißt bei dir Hunde,
Hundehalter First Class.
genau. Bei mir heißt der Hundehalter 2.0. Und da gehen wir natürlich auch nochmal genau drauf ein. Ja, gewisse Dinge wachsen im Hirn. Einmal der Mandelkern, Zentrum für Angst, Emotionen, Aggression. Dann haben wir auch die Großhirnrinde, Kommandozentrale wird umgebaut und ist auch zur Sicherung der Rudelexistenz letztendlich, ne? Dass sich da auch was tut und dann auch, dass der Hund sich auch nochmal anfängt auszuprobieren beim Halter. Das ist ja dann auch eine Sache, wenn die jetzt ja, 7, 8, 9 Monate alt werden und mal gucken, wie weit ich gehen darf. Das kennen wir wahrscheinlich alle von den Kursen her. Da ist die Frage, was ist eine gute Basis für die Pubertät? Was gibt man da am besten mit? Lynn, wo sagst du, Kinders, wenn ihr das gut gemacht habt, dann habt ihr für die Basis eigentlich eine gute Sache, dann können wir darauf aufbauen.
Okay, was bei uns natürlich ganz wichtig ist, ist, dass Hund und Mensch miteinander kommunizieren können. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass ich als Hundeführer oder Hundehalter auch meinen Hund lesen kann. Wann beschwichtigt er? Ne? Wann ist er eher ein bisschen fordernd? Wann wird er in Anführungsstrichen frech? Ne? Was ja so ein gängiges Ding ist oft, und das ist ja auch alles gut, gar nicht so verkehrt, ne? Dass der Hund auch mal kurz meint, einen selber auch korrigieren zu dürfen, ne? Mal kurz den Fang Richtung Hand in Hand. Und also die Körpersprache natürlich, das miteinander kommunizieren, auch dass der Hund lernt, dass ich klar mit ihm kommuniziere, Auflösesignale, gute Kommandos, ne? Nicht die ganze Familie benutzt ein anderes Kommando, alles schön sortiert. Dann ist natürlich die Konsequenz noch das A und O und der faire Umgang miteinander.
Sehr schön. Andrea, erzähl mal, was gibst du da als Basis mit?
Für mich ist wichtig, wenn sie das von Welpen an schon gut trainiert haben, weil alles, was du als Welpe gut trainierst, da tust du dich im Junghundealter leicht, weil alles, was du gefestigt hast dort, ist für den Hund auch gut abrufbar. Es bleibt auch relativ gut haften. Also alles, was sie gut vorgearbeitet haben, ist natürlich Pluspunkt im Junghundealter. Was wichtig ist, ist konsequent und entspannt bleiben im Junghundealter. Du kannst nichts anders machen. Das ist wie bei den jungen Kindern. Bleib entspannt und flauschig, da
Und
kommst du am besten
flauschig.
durch.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe dann eine ganz interessante Studie von dem Adam Miklóssy mir rausgesucht. Das fand ich ganz spannend. Der hat an der Universität in Budapest gearbeitet und der hat festgestellt, er hat mal das Verhalten und die Entwicklung der Wölfe zu den Haushunden erforscht. Und da hat sich herausgestellt, dass diese Eltern-Kind-Bindung bei den Hunden zum Halter quasi intensiviert hat. Das heißt, dass die Hunde im Gegensatz zu den Wölfen etwas infantiler bleiben, mehr hinterfragen beim Menschen und da eben auch eine stärkere Bindung haben. Und das sollten wir uns zunutze machen. Ja, und dann sage ich auch immer, kognitiv bleiben die Hunde immer auf dem Stand von einem dreijährigen Menschen. Und ich versuche dann meinen Leuten auch immer zu sagen, passt auf und so. Natürlich wird der Hund an sich erwachsen als Hund, aber dennoch übernehme ich Verantwortung für das Tier und auch Entscheidung für das Tier. Und dann lasse ich eben meinen Hund nicht vorneweg irgendwo reinbrettern, sondern sage erstmal, schau mich an, bleib bei mir, wir gucken mal, wie wir zusammen aus dieser Situation oder in diese Situation reingehen. Da ist das Führen immer sehr wichtig und vor allen Dingen auch, wie ihr auch gesagt habt, dass eben das Lesen der Körpersprache des Hundes eben da ein großes, großes Standbein ist. Das finde ich mega, mega wichtig und da schulen wir auch immer ganz arg. Ja, jetzt ist der Hund Junghund und fängt an, sich auszuprobieren, springt in die Leine. Ja, hat pöbelhaftes Verhalten, kommt vielleicht auch in der Konzentration schneller an seine Grenzen. Wie gehe ich damit um? Lynn, ignorieren oder dominieren?
Oha, die zwei Alternativen habe ich.
Du hast auch noch mehr. Aber das sind häufig die Sachen, die ja beim Halter hängen bleiben. Na, die sagen, was mache ich damit? Die einen sagen ignorieren, die anderen sagen dominieren.
Ja, genau. Also ich nehme mal so die Mitte. Also ich finde das immer schwer, das so in eine Schiene zu schieben, sondern es kommt natürlich darauf an, welcher Hund fragt wonach. Ne? Sortieren wir erstmal dann wieder die Zweibeiner, bringen da wieder ein gutes Konzept rein, dann hört das Nachfragen ja von selbst auf in der Regel. Ansonsten, ja, ja, das ist eigentlich, ja, das ist eine gute Frage, Anna-Maria, finde ich super. Wir machen das tatsächlich so, dass wir das natürlich auch, ja, es tut mir leid, ne? Beim nächsten Mal gebe ich einen Kakao aus, individuell anpassen, wie ihr natürlich auch. Und also dominieren er nicht. Ja, das ist Situation. Ja, das ist wirklich schwer. Also ich frage doch mal Andrea zuerst.
Andrea, wenn der Hund anfängt, in die Leine zu springen, Impulskontrolle ist irgendwie nicht vorhanden.
Also wichtig ist einfach, dass man sich bewusst macht, was bei dem Hund passiert, gerade in der Zeit im Gehirn, dass er es oft gar nicht abrufen kann, weil Impulskontrolle in dem Alter, gerade wo der Neokortex sich ausbildet, ist schwierig. Wo soll er die Impulskontrolle schon herhaben? Also das dauert, bis er das auch wirklich kann. Wichtig ist wirklich, wenn ich mir sicher bin, mein Hund kann das, weil ich das gut vorgearbeitet habe über die Welpenzeit. Dann möchte ich das auch abrufen. Dann fokussiere ich mich auf ein Signal, wo ich jetzt sage, das möchte ich jetzt, dass du es tust. Okay, dann sage ich halt dreimal Sitz. Aber wir kommen zum Ziel. Und dann hat der Hund die Belohnung, der freut sich und dann bleibt er vielleicht auch lieber motivierter, als wenn ich dominiere. Deswegen. Ich fokussiere mich auf das, was ich möchte. Ich mache mir das bewusst als Halter. Sag, okay, wir können safe zum Beispiel sitzen. Das habe ich immer trainiert. 2000 Wiederholungen Minimum. Mein Hund kann das safe. Dann verlange ich es auch. Aber wenn ich umso mehr Druck ich aufbaue und umso unentspannter ich bleibe, wird es nichts werden. Muss man bewusst machen. Das ist für einen Hund auch schwer. Es ist auch für einen Hund eine schwierige Zeit. Und deswegen konsequent
Am Ball
und gut
bleiben.
wird's. Genau.
Genau, konsequent am Ball bleiben, klar, das ist das A und O. Und natürlich ja, angepasst. Ne? Also ignorieren heißt ja in vielen Stellen auch erlauben. Und wenn ich ein Verhalten bewusst ignoriere, kriegt der Hund ja trotzdem mit, dass ich ihn bewusst ignoriere.
Laut
Also es kommt.
Watzlawick können wir nicht kommunizieren. Genau.
Also ist das immer schon so ein bisschen schwierig. Also wir erklären dem Hund ganz gerne, was natürlich erwünscht ist, was nicht erwünscht ist. Sonst wäre es ja auch traurig als Hundeschule, wenn wir es nicht machen würden. Das passt eigentlich ganz gut. Also wir setzen da auch immer noch an klare Regeln, konsequent sein, gute Kommunikation und da schön durchführen, durch die Phase.
Okay, dann nochmal ganz kurz, wie gehe ich damit um? Bei uns ist das ähnlich wie bei euch auch. Ich sage auch immer, die Synapsen sind gerade entstöpselt, es wachsen neue Synapsen nach, bis die sich wieder zusammenfügen. In dem Moment oder in dieser Zeit kann der Hund viele Dinge nicht abrufen, aber ich bin überhaupt kein Fan von Ignorieren, weil ich einfach finde, man lässt es zu, es ritualisiert sich schnell, der Hund hat ein Erfolgserlebnis damit gehabt und steigert sich auch manchmal recht rein. Da sage ich dann doch eher so, jetzt nimm ihn mal kürzer, gib ihm eine Ersatzhandlung, eine Alternative, bring ihn
Genau,
mal in
finde
den
ich
Sitz
super.
rein. Ja, und bevor ich anfange, wirklich in eine Strafe zu gehen, muss der Hund erstmal das Alternativverhalten gelernt haben. Also ich kann dem Hund nicht sagen, hör mal auf, hier rumzuzappeln, ohne ihm vorher klarzumachen, was ich eigentlich, welches Verhalten ich gerne von ihm hätte. Das
Mega.
geht immer vorneweg.
Aber ich weiß nicht, ob ihr es auch habt, was wir öfter haben ist, wenn vorher die Grenzen nicht so klar gesteckt worden sind, dass wenn der Mensch korrigieren möchte oder einfach mal sagt, jetzt atme mal kurz zu seinem Hund, dass der Hund dann sofort ins Maßregeln
Ja.
reingeht. Das haben wir ganz, 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 ganz viel.
Genau, weil dieser Weg vom süßen kleinen Welpen, der mal auch mal witzige Sachen machen kann, ne, wo man das aber auch noch gut aushalten kann, weil er ja auch noch nicht so schwer an der Leine ist, bis zum jungen Hund, der dann wirklich sagt, pass mal auf, du greifst mir jetzt nicht noch mal ins Geschirr oder nimmst die Leine enger, der ist so mega kurz. Und dann den Leuten zu sagen, ihr müsst ins häusliche Management gehen, was ein großes, großes Standbein ist in der Hundeausbildung. Da brauchen wir, glaube ich, sind wir uns alle einig. Und dann ist nun mal Couch auch erstmal tabu oder erst nach Rückfrage, darf ich da drauf? Werde ich eingeladen? Ich war schon bei Familien, wo der junge Hund auf der Couch saß und die Kinder auf dem Boden. Und
Aber
der
wenn du das sagst, wenn du denen das sagst, darf nicht aufs Sofa, darf nicht ins Bett, darf nicht auf die Couch, ignoriere mal deinen Hund, man hat das Gefühl, man verlangt von ihnen, sie sollen einem ihr Erstgeborenes geben.
Ja, gerade das Ignorieren fällt den Leuten sehr schwer.
Ganz schwer.
Ja, also das merke ich auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Lynn, aber da, wenn dann die Aussage kommt, das ist meine Lieblingsaussage, ja, wenn er dann schläft, der Hund, dann schaue ich den auch nicht an. Da sage ich ja. Das ist schon mal ein Anfang. Aber es ist wichtig, dass der Hund, wenn der Aufmerksamkeit möchte, dass du jetzt mal sagst, nee, jetzt bin ich gerade beschäftigt, du bist jetzt nicht dran, dann wird auch das Alleinebleiben nicht so schwierig werden. Also, sprich, ein großes Thema ist eben auch dann das Alleinebleiben. Wenn ich dem Hund immer, immer Aufmerksamkeit schenke, ist natürlich, wenn dieser Mensch den Raum verlässt und dann die Aufmerksamkeit dahin geht, das ist natürlich dann für den Hund umso schwieriger. Dann kann er noch weniger gut alleine bleiben.
Wenn man merkt, okay, der Hund nimmt Dynamik auf, habt ihr das dann auch, dass je mehr Dynamik vom Menschen an Korrektur kommt, das finde ich super spannend, ne? Dass dann der Hund nochmal einen drauf gibt. Also ich zum Beispiel, der Hund springt einen fordernd an. Ja, also wir empfehlen das nicht, alles gut, aber der Mensch hat es irgendwo gelesen. Er nimmt sein Knie hoch und der Hund sagt, jetzt fighten wir es recht.
Ja, das erkenne ich auch. Ich kenne aber auch, dass ich dann, wenn ich jetzt sage, ich halte das ein Stück weit auf, aber ich schränke den Hund ein in seiner Bewegung, das heißt, dass ich ihn zum Beispiel am Geschirr mal festhalte, dass ich sage, du springst mich jetzt nicht mehr an, na, und ich versuche ihn rund, dass der das dann richtig austestet, na, auch mit Hand in Hand reinbeißen und ähnliches, also dass dann richtig Party abgeht und ich bin dann. Das ist ein sehr enger Grat, dass ich dann sage, okay, nehme ihn aus der Situation raus. Das machen wir natürlich auch, wenn ich merke, okay, es nützt gar nichts mehr. Ich habe aber dann auch so schlaue Hunde, die sagen, ah, ich muss mich benehmen wie die Axt im Walde. dann geht er mit mir ein Stück weit in selbigen rein und ich kann wieder pinkeln, schnüffeln, Stöckchen kauen. Und da habe ich auch den einen oder anderen, wo sich das, wo ich dann gemerkt habe, oh, das fängt an, sich zu ritualisieren. Wenn ihm langweilig wird, wenn er die Impulskontrolle nicht mehr halten kann, dann geht er halt da schon in den Wald rein und das Gleiche spielt sich dann wieder ab. Und da sage ich dann, Cut, jetzt muss er aushalten.
Ja, finde ich gut. Also ich finde
Ja,
das ja
das hast
total
du aber häufig.
spannend, die Menschen mit ihren Hunden durch die Junghundezeit zu führen, ne? Also ich finde, da lernt man auch selber noch mal so
Oh
viel.
ja.
Das ist gigantisch.
Ja,
Ja.
Andrea, was wolltest du sagen?
Also das mit der Situation rausnehmen, das finde ich auch eine gute Sache. Aber das habe ich jetzt immer wieder ganz häufig aus anderen Hundeschulen, wenn die kommen, weil die dann am Schluss die ganze Stunde am Ende vom Platz stehen, weil die Hunde das einfach dann verknüpft haben, dass sie dann, und dann wandern die immer mehr raus. Der Hund macht dann am Ende auch da hinten, wo er steht, Rambazamba. Irgendwann müssen sie es halt aushalten, ja. Und dann kommen die Leute frustriert, weil sie bei der anderen Schule am Ende gestanden sind und der Hund, also ich habe einen jungen Hund, klein Fritzi, der aus der Hundeschule geworfen wurde, weil er halt Junghund ist. Und dann haben die gesagt, wenn er ein anderes Benehmen wieder hat, dass er nicht mehr fiept und nicht mehr bellt, dann kann er wieder kommen.
Okay,
Okay,
wozu
das
haben wir sie
brauche ich
denn?
unbedingt. Naja, das ist so, du gehst zum Internisten mit einem Gallenstein, der sagt, wenn es keinen mehr haben, können sie wieder kommen.
Ja,
Was ist denn das?
ja.
Aber das lernen die Hunde sehr schnell. Auf der anderen Seite, wie die Lynn sagt, habe ich gerade einen Schäferhund, der für jede Maßregelung, also nur mal ins Geschirr greifen oder nur mal die Leine fester halten, sofort nach hinten packt. Und da ist egal, ob das Frauchen ist, ob das Herrchen ist, ob das einer der Söhne ist, der packt sofort nach hinten. Der meint es noch nicht ganz ernst, ja? Also der testet sich aus, der packt noch nicht zu, aber das dauert nicht mehr lange.
Ja, da bin ich dann auch ein großer Freund, relativ flott, bevor sowas passiert, auch mal mit Maulkorb zu arbeiten. Ne? Wenn ich merke,
Oh.
der Hund arbeitet viel mit dem Fang, dann sage ich so, bevor was passiert, weil dann ist das irgendwo ist dann auch das Vertrauen von Halter und Hund etwas eingetrübt, dass wir dann sagen, wir können anders arbeiten, er kommt nicht zum Erfolg. Und da würde ich dann auch Maulkorb. Arbeitet ihr auch viel mit Maulkorb? Also jetzt in der Junghundegruppe noch weniger. Wir fangen zwar dann auch an, das einzugewöhnen, aber viele sind ja dann auch noch im Wachstum, da sind wir noch nicht. Aber grundsätzlich ist das auch eine Sache, mit der ihr arbeitet. Andrea?
Auf keinen Fall, hat der
Das
Igor
war
gesagt. Auf keinen
Igor.
Fall.
Igor hat gesagt, bleib mal weg mit dem
Ist
Maulkorb.
doch was
Andrea.
Ich finde, Maulkorb sollte so selbstverständlich für den Hund sein wie für uns Menschen eine Sonnenbrille. Den sollte der Hund einfach tragen, weil er nicht anders kennt. Er kennt ihn von klein auf. Wenn ich ihn drauf mache, findet er gut. Wenn nicht, dann hat er keinen. Ich finde Maulkorb ein unglaublich wertvolles Werkzeug. Wenn er schön auftrainiert ist, ist es für den Hund kein Problem. Die Leute sind oft zu ungeduldig. Es soll immer viel schneller gehen. Da muss ich dann immer ein bisschen ermahnen. Ja, und lieber kleinschrittig, und der Hund hat dann nutzt ihn gern oder lässt ihn gern dort, weil es gibt ja auch Situationen, wo jetzt der Hund einfach den tragen muss, weil du jetzt ins Ausland gehst, Südtirol zum Beispiel, Österreich, Italien, wenn du jetzt in die Gondel fährst oder öffentliche Verkehrsmittel, da brauchst du einfach einen Maulkorb.
Ja,
Und der
genau.
schadet nie.
Da bin ich ganz bei dir. Lynn, ihr arbeitet auch mit Maulkorb?
Ja, genau. Also bei den Junghunden war es jetzt noch nicht notwendig, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir mal das Thema Maulkorb mit reinnehmen.
Auf jeden
Das ist ja
Fall.
noch sehr negativ behaftet, ne?
Ja.
Also Maulkorb finde ich super, weil auch wenn es aggressionsbedingt gegen Artgenossen geht, man hat eine ganz andere Basis und man kann den Hund ganz, also angstfreier führen und selbstbewusster führen und sortierter. Also ein Maulkorb finde ich, genau, gehört eigentlich zur Grundausstattung dazu. Aber finde ich eine super Sache. Manche Hunden gibt das tatsächlich, oder Mensch-Hund-Team gibt es auch wirklich viel Sicherheit.
Jawohl, das sehe ich auch so. Also Maulkorb ist einfach, wenn das gut dran trainiert ist, wobei ich persönlich da kein großes Spiel mache. Ich setze den Maulkorb auf. Ich gucke, dass die Hunde dann die, wenn sie das erste Mal aufhaben, in Bewegung bleiben. Also sprich, eine Aufgabe kriegen, einen Fuß kriegen, wir machen Sitzunterordnung, dann haben die was zu tun, dann nehme ich den wieder ab und dann trainieren wir wieder weiter und dann setze ich ihn wieder auf und manchmal lasse ich ihn auch dann länger auf, damit das schnell einfach und das sehr, sehr, ja, einfach normal wird. Das finde ich sehr, finde ich einfach wichtig beim Maulkorb, dass das so getragen wird wie ein Geschirr.
Wie Geschirr, genau. Also wir bauen das als Trick auf, ne? Das ist dann zum Beispiel bei uns anziehen. Der Hund hat, lernt es als Aufgabe und die fühlen sich damit auch pudelwohl. Wir gucken natürlich, dass der Maulkorb, aber da machen wir ein extra Thema, dass der Maulkorb natürlich auch gut sitzt.
Ja, das
Ganz schlimm
werden wir auf jeden Fall
finde
machen.
ich diese, ja genau, ich möchte nicht abstreifen, aber diese von diesen normalen gängigen Futterhäusern und so, diese Schlaufen und so, das ist natürlich eine Katastrophe, da gerne von abraten.
Ja.
Aber nee, genau, finde ich super, wenn wir das Thema rannehmen.
Ist notiert. So, dann haben wir die Auslastung. Wie laste ich meinen Junghund aus? Das ist ja immer so die Frage, die ihr wahrscheinlich auch vom Halter bekommt. Ist der Hund überfordert? Ist der Hund unterfordert? Was ist die genaue Auslastung? Kaufe ich mir einen Wurfarm mit einem Ball oder mache ich was anderes? Mache ich nur Apportiertraining? Wie lastet ihr eure Hunde aus in euren Kursen? Lynn,
Okay, wenn ich ein bisschen ausschwenken darf.
schwenke.
Okay, es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Also, als ich ganz jung und zart war bei meinem ersten Hund, das war ein Hund, der hatte keine gute Geschichte, Vorgeschichte, habe ich mir gedacht, boah, höher, schneller, weiter, dann ist er richtig müde. Ich hatte diesen besagten Wurfarm und habe mir gedacht, wenn er stirbt, dann stirbt er glücklich, weil er einfach diesen Ball hinterher rennt. So war ich natürlich auch. Dann habe ich
Herrlich.
irgendwann. Ja, ne? Da habe ich irgendwann darüber nachgedacht und habe gedacht, nee, das ist eigentlich nicht zielführend. Also man zeigt dem Hund natürlich da was, aber jetzt, wir arbeiten da natürlich fokussiert und halten den Trieb natürlich unter Kontrolle. Was wir anbieten, ist natürlich alles gut organisiert und strukturiert, sind passende Gruppen. Das heißt, wenn ihr euren Hund beschäftigen wollt, was ja gar nicht so schlimm ist, dann machen wir das am Anfang, zeigen wir das einmal zusammen. Wie zum Beispiel die Mantrailen kann man ja schon super mit Puppies oder Junghunden machen, gerade mit Nasen, begeisterten Hunden. Du arbeitest ja über den Fährtenschuh, ne? Oder dann gehen wir auch natürlich schon, wer Agi machen möchte, kannst du schon spielerisch die Kontaktzonen machen. Also der Hund, finde ich, darf ja schon herangeführt werden, gerade wenn man
Agi,
diesen
meinst du
Hund,
Agility?
genau
Ja.
richtig, Entschuldigung, gerade wenn man den Hund aus einem bestimmten Grund geholt hat. Das ist bei meinen Hunden nicht anders. Die lernen schon, ne, spielerisch ein bisschen bei Fuß gehen als Welpe, Futter treiben oder werden schon mal in so einer kleinen Spielsuche als Rettungshund reingeführt. Also alles natürlich altersentsprechend, sodass sie aber nicht überfordert sind, dass sie trotzdem klar im Kopf bleiben und nicht hochfahren. Aber unter Begleitung und Beratung finde ich das gar nicht so verkehrt. Es darf halt, die Dosis macht das Gift, ne?
Ja, das ist korrekt. Andrea, was bietet ihr so an? Auslastung, Thema?
Ich mache viel Nasenarbeit. Die sollen, gut, ich habe Longieren angeboten. Mantrailen ist so mein Steckenpferd, weil das habe ich ja schon vorher gemacht, bevor ich überhaupt Hundetrainer gemacht habe. Mal schon Mantrail-Trainer. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie alt ist der Hund. Beim Mantrail fange ich schon früh an. Da dürfen sie mit 12 Wochen schon anfangen, weil es alles spielerisch läuft. Die dürfen sich selber entdecken, die Welpen beim Trailen. Da haben die noch richtig Bock drauf. Und ich finde einfach, über die Nase kannst du so gut auslasten. Wenn ihr dann aber seht, ne, die machen dann einen Tag Agi, einen Tag Mantrailing, dann gehen sie noch zum Joggen mit dem Hund. Da muss ich dann schon mal sagen, konzentriere dich lieber mal auf eins oder zwei, weil beim Junghund gehst du halt schnell auch in die Überforderung.
Ich sehe das
Es ist
auch.
ja auch,
Ja,
Entschuldigung,
Lynn, mach.
es ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch teamfördernd, ne? Also wenn ich mit meinem Hund eine Aufgabe habe, wo beide Herzen für brennen, Es ist ja eher noch förderlich für die Bindung, ne?
Absolut. Deswegen, wenn mich die Leute fragen, Auslastung, was ist eine gute Auslastung? Und dann erzählen sie mir, ja, ich habe da so einen Schnüffelteppich. Ich sage, ja, dann streust du da Futter rein. Für mich ist das langsames Essen. Ich finde, mach doch was, was du mit dem Hund gemeinsam machst. Ja, mach einen Parcours auf mit Bechern oder sonst irgendwas, wo vielleicht auch mal was fallen kann, wenn ich einen Hund habe, der vielleicht ein bisschen mutiger sein möchte. Und dann mache ich das aber mit dem Hund zusammen und bestätige den Hund während der Suche oder kann ihn auch helfen, wenn er Rückfrage zeigt und sagt, ich traue mich das wirklich nicht. Er schaut mich an, kannst du mir helfen? Und ich dann sage, ja, kann ich auch machen. Ja, und wir machen das dann zusammen. Ich finde das sehr schade, wenn einfach ein Futterball auch zu Hause gefüllt wird und der Hund tackert das durch die, knallt das durch die Wohnung und sucht da alleine seinen Keks. Deswegen finde ich so Arbeiten wie Fährtensuche, wir machen, ich komme nochmal aus der Jagd, Fährtensuche, Mantrailing, aber auch Objektsuche, da wo der Halter mit dran ist und wir zusammen diese Aufgabe lösen als Kriminalspiel, das finde ich so eine super bindungsstärkende Sache. Der Hund hat ja nicht den Menschen gesucht, um Sitzplatz bleib zu lernen, sondern mit dem zusammenzuarbeiten. Und dann sollte man auch was finden, was einem zusammen Spaß macht. Auch Dummyarbeit kann eine wundervolle, schöne Sache sein. Aber wie die Andrea oder wie ihr auch richtig gesagt habt, natürlich mit Maß und Ziel. Und nicht morgens das, nachmittags jenes. Und dann treffe ich mich auch noch mit der Hundespielgruppe und das ist zu viel. Da sage ich immer, guckt euch die Straßenhunde an, die liegen den ganzen Tag rum. Da sagt keiner 15:30 Uhr Agility, sondern die müssen natürlich sich organisieren, was Essen und Rudel anbelangt. Das nehmen wir unseren Hunden ab. Deswegen brauchen sie Ersatzaufgaben. Und ich finde es immer schön, wenn man dann wirklich dem Hund eine Aufgabe zuteil gibt. Mantrailing oder was machst du nochmal, Lynn? Trümmersuche.
Ja, also ja, Trümmersuche, Flächensuche, Mantrailen, also den
Ja,
Rettungshundebereich bieten wir
Rettungshundebereich, das war
natürlich.
das, was mir nicht mehr einfiel, genau. Ja,
Genau.
also das finde ich eine schöne Sache. Sehr gut.
Ja. Also
Gut.
auch Unterordnung kann ja auch super schön aufgebaut werden, ne?
Natürlich, das muss ja nicht mit der
Also,
Peitsche passieren, ne?
ich liebe
genau.
Unterordnung.
Ich
Ich
liebe
liebe
auch
es. Mein Hund
Unterordnung.
liebt es auch. Und wenn du das schön aufbaust, dann haben die so viel Spaß an der Unterordnung.
Ja, und man sieht auch, wenn der Hund gefallen möchte, ne?
Genau. Aber der Schnüffelteppich, ich möchte gern zum Schnüffelteppich zurückkommen. Mein Schäferhund hat ihn genommen und hat ihn geschüttelt und hat einfach die Kekse rausgeworfen und gefressen. Und mein Italiener hat gesagt, hat sich draufgelegt, einfach draufgelegt und gesagt, danke, dass du mir einen Teppich hingelegt hast, wo ich mich drauflegen kann. Er hat überhaupt nichts gesucht, hat sich einfach auf den Teppich gelegt.
Ja, also Schnüffelteppich kann, aber dann mache ich es auch zusammen. Aber den
Genau,
Hund,
geh auf die Jagd mit deinem
genau,
Hund.
guck mal, da habe ich auch noch einen Keks, oh, oder sonst irgendwas. Aber ich mache es
Ich liebe den
zusammen.
Leckerlibaum. Ich liebe beim Gassi gehen den Leckerlibaum, ja? Wo ich die Kekse in den Baumrinde rein tue und sage, boah, guck, was wir gefunden haben. Und dann lasse ich ihn den Baum absuchen. Du gehst mit deinem Hund zusammen auf die Jagd und er hat echt Erfolg am Ende. Ist doch wurscht, ob der klein oder groß ist. Aber du tust was zusammen.
Und ich denke halt auch immer, wenn man es als Halter vorher sieht und dem Hund darauf hinweist, dann sagt der Hund, ach guck mal, die ist gar nicht so geruchsbehindert.
Die
Die findet,
findet
ach guck
was,
mal was,
wow.
ne? Finde ich auch eine schöne Sache. So, dann habe ich immer auch noch mal die Frage, ist er schlecht erzogen oder ist es die Pubertät? Hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. Also wenn jetzt ein Hund, der vorher bei mir nicht im Welpenkurs war, vielleicht woanders auch in der Junghundegruppe war, und ich sehe, da ist keine große Basis, dann kann ich das nicht nur auf die Pubertät schieben, sondern ich finde schon, dass wir Trainer das ein Stück weit sehen können. Andrea, siehst du das ähnlich? Ist der schlecht erzogen oder ist es nur die Pubertät?
Das siehst du gleich. Am besten finde ich immer, wenn du sagst, brauchst du nur mal sagen, kann dein Hund sitzen? Und sie sagen ja. Und dann gehst du hin, der Hund sitzt und er steht sofort auf. Er kann keinen Sitz. Er hat schon mal was davon gehört, aber er kann es nicht. Also, das siehst du. Und ich bin immer Freund von klaren Worten. Ich sage dann auch, nee, der kann nichts. Und da muss man in der Pubertät, tust dich da echt schwer. Ja, weil da haben sie eh schon andere Probleme, die Hunde. Und das Gehirn macht andere Sachen mit Glitzerknete im Kopf. Und da musst halt dann noch mit mehr Geduld arbeiten.
Ja, da muss man noch mal von vorne. Lynn, wie ist das bei dir?
Ja, also genau, wir bauen das natürlich auch so auf und werden dann, das wird dann nach und nach abgebaut, aber wir arbeiten rein positiv über Bestärkung am Anfang. Der Hunde darf ja erstmal wissen, was wir überhaupt von ihm wollen.
Ja, das machen wir auch. Also was der Hund nicht kann, wird mit Spiel oder Keks belohnt, je
Genau,
nachdem, wie der
druckfrei,
Hund.
ne?
Ja, also erstmal muss er die Vokabel lernen. Ne? Immer erstmal wissen, was wir von ihm verlangen, bevor ich sage, du Idiot, wieso machst du es nicht? Ja, ich muss erstmal, und dann rede ich auch gerne mal mit den Leuten Französisch oder Italienisch und guck mal, ob sie mich verstehen. Ja, auch da müssen Vokabeln müssen erlernt sein. Und was bei uns oder was ich auch immer gerne sage, was ich heute zum Beispiel nochmal gesagt habe und was ich immer wieder runterpredige, seid klar in euren Signalen. Wenn komm heißt, komm bei Fuß, komm mal hierher oder komm für Freigabesignal, dann weiß der Hund letztendlich nicht mehr, was er mit komm machen soll. Und dann werden wir unfair. Weil wir dann einmal für komm, der Hund denkt, ach, ich darf in den Freilauf, weil die Leine abgemacht wurde oder komm mal hierher, gestraft wird, wie auch immer. Und da sehe ich häufig Probleme, dass die Signale wahllos oder ein Signal für mehrere Aktionen genommen wird. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Seht ihr das auch bei euren Haltern? Auch wenn man das predigt, Lynn?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass wir da gut erstmal eine gute Kommunikation aufbauen, dass das auch für den Hund, das ist natürlich viel fairer und viel verständnisvoller, wenn ich dann bei einem Kommando bleibe. Wir machen das zum Beispiel beim Lernen, was du gerade sagst, Vokabeln lernen. Wir führen den Hund in die Position rein, egal ob jetzt sitzen, platzen oder bei mir laufen oder beim Abrufen. Und wenn der Hund in der Position ist, dann geben wir der Position einen Namen. Das ist dann für alle logisch und fair. Und dann erklären wir natürlich auch direkt, dass dieser Name für die eine Position bleibt, was ich öfter schon jetzt erlebt habe. Und da sortieren wir das auch ein bisschen auf oder was wir auch immer wieder raten. Versuch dich mal in die Lage des Hundes zu versetzen. Und wenn man jetzt für ein und das gleiche fünf Namen hat, dann verwirrt das den Hund natürlich ungemein. Ne? Das ist ja, das erleben wir oft beim Aus. Aus, nein,
Genau.
Pui, ausspucken. Und dann frage ich immer, ist das aber nicht die gleiche Aktion? Und dann reicht ja eigentlich auch ein Wort dafür. Ne? Dass das dann halt einfach für die Hunde logisch ist. Also wir empfehlen tatsächlich auch immer, versetz dich mal in die Lage deines Hundes und hör auf dein Bauchgefühl. Also wir setzen da auch viel auf Bauchgefühl, Intuition und dass der Halter sich das auch ein bisschen reinversetzen kann.
Genau, Mensch und Mensch-zu-Mensch-Übungen sind immer eine schöne Sache. Na, Andrea, kennst du das auch von deinen Kunden, dass da ein Signalwirrwarr ist, dass man da noch mal ein bisschen aufklären muss?
Ja. Also das hat, glaube ich, jeder von uns. Du sagst ein Wort, benutze dieses eine Wort beim Rückruf zum Beispiel, wenn wir den aufbauen. Also nimm ein Wort, was weiß ich, was für eins. Sagen wir jetzt mal Avanti oder was auch immer. Wir sagen jetzt Avanti. So, und dann kommt Avanti, komm, geh her zu mir schnell. Was jetzt? Was ist jetzt das Signal für den Hund? Und wenn wir nicht klar sind, dann liebe ich diese Mensch-zu-Mensch-Übung, wie du sagst, mit dem Heiß- und Kaltspiel,
Ja.
wo die Menschen mal sehen, wie unfair das ist, wenn ich nicht klar bin mit meinem einen Ding, was ich möchte, wenn ich nur Heiß und Kalt sagen kann, wie schnell die Frustration beim Menschen schon kommt. Und dann versteht ihr vielleicht, warum euer Hund auch Probleme kriegt.
Ja, ist eine schöne Übung. Ich liebe die auch absolut. Ja, dann haben wir Kontakt zu anderen Hunden. Ist das wichtig oder lieber nicht?
Ja, Sozialkontakte sind natürlich schon gut, ne? Also nicht die Masse macht's, ne? Sondern tatsächlich die Qualität. Das heißt, wir empfehlen bekannte Hunde. Habe ich einen aufgedrehten Hund, dann such mal bitte Kontakte zu etwas ruhigeren Hunden, die was ein bisschen Ruhe auch übertragen und nicht Feuer mit Feuer. schon wichtig, aber kontrolliert. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Also ich weiß nicht, ob ihr mich nach dieser Aussage hasst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das macht. Ich bin kein Freund von diesen Spieltreffs, ne? Wo man dann am Zaun steht, die Hunde machen eine Stunde Chaka Zulu und dann fährt man wieder nach Hause, aber man, ne? Weil man ja für sich dachte, okay, er hat Sozialkontakte. Dem einen oder anderen Hund tut das auch wahrscheinlich gut, aber es ist so, dass wir gerade auch bei den Welpen, bei Junghunden, wenn mein Hund sich mit einem anderen Hund beschäftigt, die dürfen bei uns natürlich auch laufen, dass ich dann dahin gehe mal als Besitzer und ich sage, mega, du hast Spaß, ich bin dabei. Und dann gucken die Hunde total krass und sagen, ach krass, die Mutti ist auch am Start. Das verknüpft sich ja dann auch schon. Ne? Das heißt, wenn du Spaß hast, bin ich mit dabei. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also nicht die Masse macht, sondern wirklich die Qualität. An der Leine lassen wir es gar nicht zu. Ne, einfach wegen der Kommunikation und Leinenaggression. Und wenn ich später einen großen Hund habe oder auch einen kleinen Hund habe und der sieht auf der anderen Straßenseite einen anderen Hund und der einfach mal losrennt, ich die Leine fallen lasse, der überhaupt die Erwartungshaltung hat, an der Leine Kontakt mit einem anderen Hund zu machen, das ist immer ungünstig. Bei uns lernen die an der Leine andere Hunde zu ignorieren und im Freigang natürlich so gut, dass ich meinen Hund A jederzeit rausholen kann und B natürlich, also. Da dürfen die sich natürlich, da dürfen die auch mal Hund sein, aber alles natürlich kontrolliert und in Maßen.
Andrea, wie ist das bei euch?
Ich mag auch keine Spieltreffs. Für mich ist das Schlimmste eine Hundewiese. Finde ich am allerschlimmsten. Jeder lässt seinen Hund vollkommen unkontrolliert los. Jeder sieht Hundespiel. Es geht total ab. Mobbing oder sonstiges. Wenn ich mal nochmal geboren werde, werde ich Orthopäde und mache meine orthopädische Praxis neben einer Hundewiese. Ich werde reich mit lauter Knieoperationen und sonstigen. Aber Kontakt an der Leine gar nicht, weil warum hast du so viele Leinenpöbler, weil sie von klein auf überall hin durften und dann kommt der Frust und nach dem Frust kommt die Aggression und jeder ist vollkommen von der Rolle, weil wo er klein war, da ist er doch überall hin und war doch nett. Also Kontakt ja, lieber gut ausgesuchten Kontakt, bekannte Hunde, wie die Lynn gesagt hat. Zu einem aktiven Hund eher mal was Ruhigeres, habe ich erst gestern empfohlen. Ein Schäferhund, der sehr aktiv ist, tut sich sehr schwer mit einem kleinen, triebigen Aussie. Die pushen sich beide sehr hoch, also lieber nicht, lieber was Ruhigeres, Gediegeneres. Und da bin ich ganz bei der Lynn.
Ja, also ich versuche das auch kontrolliert ab und an bei uns zu machen. Also sprich, dass ich mal zwei oder drei Hunde miteinander laufen lasse, kontrolliert, damit wir auch da nochmal auf die Körpersprache reingehen, um die Kunden auch ein bisschen zu sensibilisieren auf dieses Thema. Guck mal, was da gerade abgeht. Was seht ihr? Ist das Spiel? Oh ja, schau. Ja, manchmal ist es einfach sexuell motiviert, dass der Rüde einfach hinter der Hündin her ist oder dann auch zwei Rüden ein Laufspiel machen, um der Hündin zu zeigen, wie toll der eine oder andere ist, was ja im ersten Moment auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Nur man muss halt sehen, wann das kippt und wie die Linda schön gesagt hat, dass man auch als Halter mal dazukommt, sowohl wenn es schön ist, ich habe Spaß mit euch, oder eben auch mal, dass ich sage, jetzt muss ich splitten. Also das finde ich wichtig, dass man den Halter das beibringt, weil wenn ich das zulasse bei uns oder auch wenn ich schon mal zu einem Einzeltraining gerufen werde und sage, die zwei Hunde vertragen sich nicht oder vertragen sich, aber es eskaliert dann so und so und ich gucke mir das an und wir gehen dann ins Training rein. Jede Hundebegegnung, wenn es eine stattfindet, geht immer aus der Ruhe raus. Das heißt, die gehen vorher in Sitz. Dann lassen wir sie gerne auch mal miteinander interagieren. Danach wird aber nochmal gemeinsam und gemeinschaftlich abgelegt, bevor wir dann uns trennen, damit die nicht aus der Erregung rausgehen. Ich finde das so mega wichtig, dass die Hunde lernen, miteinander Ruhe zu halten, vor allen Dingen im Junghundealter, wo alles, weil schnell können die alle, ne, hochtreiben, das ist überhaupt kein Problem, dass die mal ein bisschen runterkommen, auch miteinander.
Finde ich sehr gut, ja.
Gut,
Darf ich da auch
dann,
noch mal
ja bitte.
eingrätschen? Genau, das hast du aber, finde ich, richtig schön gesagt, weil man, ne, also wenn die Hunde im Freilauf sind, dass man dann quasi trotzdem die Verantwortung behält und natürlich auch, das Lernen wird bei uns auch gelernt, wenn das Spiel kein Spiel mehr ist, dass ich als Halter auch wirklich dazwischen gehen kann und nicht abwarte, naja, der Hund muss er selber durch, das muss er alleine klären. Das ist mit so der schlimmste Satz für mich, der geht direkt in mein Herz, weil ich sage, nee, aber wir sind ja verantwortlich. Und da finde ich das ganz wichtig, dass auch wenn Freilauf ist oder die Hunde miteinander agieren, wenn ich sehe, der andere Hund hat Stress wegen meinem Hund oder andersrum, dass ich dann trotzdem auch reingehen kann und die Hunde auch wissen, das ist auch gar nicht so schlimm und ich dann rausnehmen kann und sagen kann, so, wir pausieren jetzt erstmal. Finde ich
Absolut.
super. Ja.
Genau, das sehe ich auch so. Jetzt kommen wir zu dem großen Thema Kastration im Junghundealter. Vorab, bevor wir das Thema ansprechen, möchte ich, da sind wir uns alle einig und das weiß ich, dass wir uns da einig sind und dass wir das nicht empfehlen und das ist auch in Deutschland, und diesmal lasse ich das Wort eigentlich weg,
Sehr gut.
dass in Deutschland ist die Kastration verboten. Von daher muss man sich genau überlegen, was man da tut. Bevor wir da in dieses Thema einsteigen, eine kurze Sache. Wenn ich als Frau oder als junge Frau die Gebärmutter rausbekomme, dann werde ich bis zu den Wechseljahren mit Hormonen so eingestellt, dass ich normal altern kann. Bei Hunden machen wir das nicht. Da entnehmen wir und dann sollen die gucken, wie sie klarkommen. Das wollte ich nur noch mal so als Bild
Stimmt nicht
vorneweg.
ganz, stimmt nicht ganz.
Ja, aber bei den
Da musst du
wenigsten
die
wird das gemacht.
Eierstöcke, da musst du die Eierstöcke dazu nehmen. Wenn bei
Ja,
uns Frauen die
das
Gebärmutter
ist wahr.
rauskommt, wenn, dann musst du sagen, die Eierstöcke, wenn du total Operation kriegst.
Das stimmt, da muss man die Eierstöcke mit rausnehmen. Da hast du
Genau.
völlig recht, das ist wahr. Ja, aber das ist was bei den Hunden, da wird nicht viel drüber nachgedacht, was da passiert, wenn wir ihnen dann die Hormone, die wir ja vorher schon mal abgefeiert haben, was braucht der Hund, wozu braucht der Hund diese Hormone für die Gehirnentwicklung, für die Muskelentwicklung, für das Erwachsenwerden, das ist jetzt weg. Wie häufig ist das wirklich bei euch, dass ihr Junghunde habt, die sehr früh kastriert werden, Andrea?
Gar nicht, weil beim Junghund rate ich immer ab. Also ich rate, wenn ich jetzt sehe, der Hund, meist hast du es ja bei den Rüden. Die Rüden sind ja oft das Problem bei den Behaltern. Die Hündinnen lassen sich selten kastrieren. Aber bei den Rüden, also wenn der Rüde echt extrem gestresst ist, dann kommt halt immer auf den Einzelfall an. Dann empfehle ich aber auch zu chippen, um zu gucken, ob sich überhaupt was verändert, weil du hast ja den Chip, du musst ja nicht kastrieren. Du kannst ja den Chip setzen lassen, den Kastrationschip, der läuft wieder aus und der Hund ist wieder ganz normal. Aber du hast halt das Problem aus dem Tierschutz, dass da sehr viele junge Hunde kommen, die schon kastriert sind, dass du für immer haltest, diesen kleinen Kindhund oder wie auch immer man sagen will, der kann sich nie richtig entwickeln, das Gehirn entwickelt sich nicht richtig, es wird nie ein erwachsener Hund vom Geiste her. Und deswegen bin ich total gegen Kastration bei Junghunden.
Lynn, bei euch, hören die Leute dann auf euch? Habt ihr das häufig, dass trotzdem kastriert wird?
Also bei uns werden die Hunde tatsächlich häufig kastriert. Also tatsächlich häufig von Tierärzten empfohlen. Wo ich natürlich immer stocke und aufkläre. Natürlich die letztendliche Entscheidung, also ich kläre das für und wider auf. Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich beim Halter, aber diese Frühkastration, da kam ja so eine Welle hoch. Die war bei uns schon, also bei Tierschutzhunden ja auch, aber auch so, also die war schon groß. Da war ich schon ein bisschen erschrocken. Da haben wir natürlich auch, gerade auch in diesen Elternsprechabenden und überall, auch wirklich klären wir jedes Mal auf, wie du schon so schön gesagt hast, Anna-Maria. Das ist, ne, ich grätsche einfach einen Hormonhaushalt, nehme einfach was ganz Wichtiges raus und letztendlich habe ich da einen Hund, der keine Chance hat, sich weiterzuentwickeln. Und die Schäden vom Verhalten her, die sind immens, mitunter. Unter Hunden auch, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Natur einen Hund gibt, der kastriert ist, ein Rüde oder eine Hündin. Und die anderen Hunde, das ist ja gängig, ne? Das ist ein Kastrat, der kriegt immer Ärger von anderen Hunden. Ja, das ist für andere Hunde ist es ja auch nicht greifbar, was mit diesem Hund da gerade ist. weil es verändert sich ja auch alles. Und von den körperlichen Schäden ist es natürlich auch, ne, das darf man nicht unterschätzen. Und ja, also wir sind auch nicht pro Kastration. Es sei denn natürlich, klar, wie ja auch, es hat einen gesundheitlichen Grund.
Bei uns ist es auch so, dass auch die Weibchen stark kastriert werden, weil sie dann die Läufigkeit und was weiß ich, mit diesen Mamatumoren wird unheimlich viel Angst forciert bei den Halter. Ich sage halt auch immer, wenn es bei den Rüden dann heißt, ja, der darf ja eh nicht, und ich dann sage, ja gut, in der freien Natur, im Rudel, darf ja auch nicht jeder Rüde decken. Auch da wird eine normale sexuelle Frustration wird ausgehalten. Und das kann der Hund auch so lernen. Natürlich ist das anstrengend. Und als der Justus, ich meine, der ist immer noch in Saft und Kraft, aber der ist jetzt 4 und der weiß eigentlich genau, ich muss wohl aufmerksam sein, dass er das nicht darf. Er darf nicht aufsteigen. Solange ich gucke, macht er das auch nicht. Aber gucke ich einmal weg, dann würde er seine Chance ergreifen. Da mache ich es ihm dann auch so leicht, dass ich dann sage, okay, ich halte dich unter Kontrolle, notfalls bleibst du an der Schleppleine, aber er lernt dazu. Natürlich ist das anstrengend und natürlich ist das Training auch, ganz klar. Und da habe ich eine Verantwortung für ein Tier übernommen und da kann ich nicht einfach in die Natur eingreifen und sagen, ich mache es mir jetzt einfacher, ich habe dann diese Unreinheiten jetzt während der Läufigkeit einer Hündin zum Beispiel nicht oder dieses ewige Gesabber von den Hunden, von den Rüden, wenn eben die Hündinnen läufig sind. Das ist ja häufig das Argument, dass viele Leute sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Ich weiß
Ja,
aber,
und
dass in Bayern,
ja,
entschuldige noch das dazu, weil die
alles gut.
Andrea ja aus dem Süden kommt, dass in Bayern mit der Kastration es häufiger kritischer gesehen wird als hier in dieser Ecke. Zumindest war das noch, als ich vor, weiß ich nicht, ich sage jetzt nicht, wie lange es her ist, noch in Bayern gewohnt habe. Da war das natürlich auch noch eine andere Zeit, gebe ich zu. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass so viel kastriert wird wie heutzutage und auch in dieser Ecke hier.
Nee,
Das in
jeder
meiner Jugend.
kastriert. Kein Problem, du gehst zum Tierarzt, es wird kastriert. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Rüden lernen. Also bei mir dürfen auch die läufigen Hündinnen kommen, weil das ist ja oft einmal ein Thema auf dem Hundeplatz dann. Meine Hündin ist läufig, sie darf nicht, darf sie teilnehmen? Ja, weil die Rüden müssen ja auch lernen zu arbeiten, wenn jetzt da läufige Hündin ist, weil wenn jetzt ein Blatt vom Baum fällt, dann muss er ja auch arbeiten, ja, muss ja halt konzentrieren lernen. Dass es da schwieriger ist für den Rüden. Das ist selbstverständlich, ja. Und dass man dann ein bisschen Verständnis hat, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird und er sich ein bisschen mehr anstrengen muss. Aber es gehört halt einfach zur Natur. Und ich finde, eine Hündin zu kastrieren ist immer noch mal eine ganz große Hausnummer, weil die hat einen großen Bauchschnitt. Die darf, muss sich lang schonen, die kann inkontinent sein. Eine Kastration sollte immer überdacht sein, finde ich.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Lindo, wolltest noch was dazu sagen?
Genau, also finde ich super, Andrea. Ne? Das ist, also wir nehmen die läufigen Hündinnen auch mit da rein, weil wir natürlich auch ganz klar argumentieren, auf der Straße haben wir auch, oder im Park oder wo auch immer, haben wir auch läufige Hündinnen. Trotzdem darf das funktionieren. Genau, ich habe auch 3 unkastrierte Rüden. Und das ist einfach eine Lernsache, wie bei dir mit Justus. Ne? Also genau, es ist einmal eine Lernsache, aber wenn sie es verstanden haben, haben sie es einfach verstanden. Und da muss man dazu sagen, was oft ja noch leider überall auch als Info rausgegeben wird, ist, dass Kastration ja auch Erziehung ein Stück weit ersetzt.
Und das ist nicht wahr.
Das ist nicht wahr, genau. Ne? Also das ist so. Ne, da empfehlen wir auch, ne? Also lieber mit der Materie einmal auseinandersetzen, dann ist es für den Hund klar. In so eine Narkose kann auch gefährlich werden, ne? Also
Absolut.
dieser ganze Rattenschwanz, der natürlich
Ja.
noch davor und danach dahinter hängt, wäre es mir einfach nicht wert.
Genau. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde es auch wichtig, jetzt habe ich ja jetzt auch einen Jagdhund. Das heißt, der muss ja auch auf Fährte gehen, wenn wir jetzt ein krankes Tier nachsuchen. Und da kann es uns immer passieren, dass da vorher eine läufige Hündin im Wald war.
Genau.
Ja, und dann muss der Hund trotzdem seine Arbeit machen und die macht er auch. Ja, ich merke das ganz genau, der geht vielleicht mal von der Fährte ab, schlägt da mal rum, aber er erinnert sich ganz klar, ich hab eine To-Do-Liste, die muss ich noch abarbeiten und die arbeitet er auch dann fein weiter. Und das gerade wenn man mit Hunden auch arbeitet, also dass die auch eine Leistung bringen müssen, die auch wichtig ist. Ist völlig egal, ob ich da im Pet-Trailen bin, ob ich irgendwelche Menschen suche oder ähnliches. Dann hat der Hund gelernt, in diesem Stress auch weiterzukommen und dann kann er vielleicht auch mit anderen stressigen Situationen besser umgehen.
Ganz genau. Also meine Hunde sind ja auch Rettungshunde, ne? Und
Eben.
ich würde die nicht in den Einsatz schicken, wenn ich wüsste, eine läufige Hündin könnte sie aus der Suche rausbringen, ne? Also das ist das, wenn eine läufige Hündin im Training ist, dann sage ich, ja, dann schick die mal bitte vor mir in den Wald rein, weil auch das dürfen meine Hunde lernen, zu ignorieren, weil die Priorität gerade anders gestrickt ist. Wenn ich aber noch mal kurz was sagen darf, wäre bei den läufigen Hündinnen, viele denken ja wirklich ganz oft, dass nur der Rüde auf die Suche geht, wenn er eine läufige Hündin in der Nase hat. Läufige Hündin suchen, nutzen die Chance, wegzukommen, um ihren Rüden zu finden.
Natürlich, ja.
Ja? Also die ist genauso darauf bedacht, Welpen zu kriegen. Und das unterschätzen viele. Da wirklich appelliere ich immer, passt bitte auch auf eure läufigen Hündin auf.
Ja, lasst sie dann bitte an der Leine.
Ja.
Auch für mich, ich bin jemand, wie wir alle wahrscheinlich hier, die wir hier am Mikro sitzen, dass wenn ein Hund frei läuft, ich unter Umständen überlege, meinen dann in den Kontakt treten zu lassen. Ist ein Hund an der Leine, rufe ich meinen zurück und dann kommt er auch an die Leine. Ich hatte aber letztens die Begegnung mit einer laufenden Hündin. Der Justus musste in Sitz gehen, der ist auch in Sitz gegangen. Ich habe geguckt, ob sie sagt, sie können den laufen lassen. Ich lasse meinen laufen. Und dann habe ich aber schon am Geklapper meines Hundes und an seiner Körpersprache gemerkt, oh, die ist wohl sehr interessant. Und dann frage ich, ist ihre Hündin läufig? Und dann sagt die, ja, ist ihre nicht kastriert? Dann sage ich, nein. Und dann habe ich nur gesagt, wissen Sie, wenn die jetzt in den Busch verschwinden, ganz ehrlich, sie kriegen von mir nichts. Weil
Nee,
wenn
das
die
über.
Hündin läufig ist, dann hat die an der Leine zu bleiben.
Das macht aber deine Haftpflichtversicherung, die zahlt Alimente.
Oh, gut zu wissen.
Ja, das ist wirklich so.
Das ist auch für alle unsere Hörer eine gute Information. Dann wisst ihr schon mal Bescheid.
Also guck mal
Ja.
beim Kleingedruckten, aber ja, in der Regel bezahlen die Alimente oder die Spritze danach.
Naja, immerhin. Gut. Haben wir noch was zu ergänzen? Wir haben, glaube ich, somit alle großen Themen beim Jungen, abgesehen davon, dass Junghunde mega spannend sind, dass eine Zeit ist, wo wir ganz, ganz toll zusammenwachsen können. Haben wir da noch ein Schlusswort zu sagen?
Na, ich glaube, wir haben alles angeschnitten heute.
Na, wir haben
Ich
alles
glaube, ganz gut.
angeschnitten. Lynn, noch was zu ergänzen?
Ja, ich bin rundum zufrieden. Was ich wirklich wichtig finde, stresst euch nicht, genießt die Zeit mit eurem Hund, die kommt so nicht wieder zurück und versucht einfach mit eurem Hund zusammenzuwachsen.
Wie sagt
Alles wird
Andrea
gut.
immer,
Bleibt flauschig.
so schaut
Bleibt
es
flauschig,
aus.
genau.
Genau.
Alles bleibt gut. Sehr
Sehr
schön.
schön. Gut, dann war das heute unser Hundegebell zum Thema Junghund mit Andrea, Lynn und Anna-Maria. Für weitere Folgen abonniert gerne unseren Podcast Hundegebell. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
Jawohl, schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.